significant evil.
Hallo zusammen und willkommen zur neuen Folge Let's Dive into Resident Evil 4. Beim letzten Mal hat Leon seine lange Reise hinter sich gebracht, endlich den Schlüssel zur Kirche zu finden, endlich Kontakt mit der Präsidententochter Ashley aufzunehmen. Die ist ein bisschen verängstigt, traut Leon noch nicht so recht und wollte erst vor ihm fliehen. Doch dann haben die beiden bemerkt, dass die Kirche von einer Horde Ganados belagert wird, und so endete das letzte Kapitel. Und heute reden wir über Kapitel 5 sind wir jetzt, ne?
Genau, Kapitel 5.
Gut.
Von 16 genau. Haben wir, ja, ich würde sagen, so ein Drittel geschafft.
Fast.
Ja.
Fast nach dieser Folge.
Es wird wahrscheinlich bei 5,3 sein, ne? Genau. Bei 5,3 mal 3, dann sind wir bei 16. Genau, ja.
Mhm. Genau, 5,3 periodisch nach genau. Dieser Folge. Sehr gut. Na gut, nee, warte mal. 5? Doch, okay, passt schon. Ich verstehe.
Hab schon recht.
Na gut.
Ich hab schon recht.
Ja, ja. Dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich ein ins nächste Kapitel. Das beginnt wie immer mit einer Cutscene. In dem Fall geht es eben genau an der Stelle weiter, wo das letzte Kapitel aufgehört hat. Ashley und Leon gucken aus dem Fenster, verstecken sich so ein bisschen hinter den Mauern der Kirche, sehen, wie dieser Mob draußen mit den Missgabeln und Fackeln antanzt und die Kirche durchsucht, die untere Etage. Und Ashley beschließt im Grunde, weil sie nicht wirklich eine andere Option hat, dass sie Leon jetzt einfach vertrauen muss. Und Leon sagt eben auch so, hey, komm, ich vertraue dir, du vertraust mir, und dann kommen wir hier gemeinsam raus. Was bleibt den beiden anderes übrig? Und so beginnt dann, geht's dann auch über ins Gameplay. Eine kurze, aber ich finde nicht unplausible Szene, wie die dann doch irgendwie notgedrungenermaßen Vertrauen zueinander fassen. Also vor allem Ashley zu Leon.
Allgemein halt alles viel realistischer, ne? Weil du hattest im Original dieses Spruchgewitter zwischen allen Figuren, und hier ist einfach auch die Beziehung zwischen Leon und Louis glaubhaft, hier ist die Beziehung zwischen Leon und Ashley glaubhaft. Das war jetzt nicht etwas, was ich mir unbedingt vom Remake jetzt erhofft hatte, aber ich finde es einfach sehr, sehr schön, ne? Dass sich das alles so ein bisschen erwachsener und ernster nimmt und trotzdem ja immer noch diese Gags mit drin sind.
Ja, gefällt mir auch gut, wie die das gemacht haben. Jo, genau, dann starten wir eben im zweiten Stock der Kirche. Wir sehen tatsächlich schon, wie unten im Erdgeschoss der Kirche Gegner eindringen. Einen direkten Weg nach unten gibt's aber gar nicht. Aber man kann quasi eine Leiter in den Dachboden der Kirche ausklappen lassen, und zwar von Ashley. Also hier geben sie einem Ashley an die Hand, und direkt das Erste, was man macht, ist so eine Koop-Aktion, die wir in Zukunft auch noch öfter sehen werden. Also so ein, im Grunde nur ein Triggerpunkt, an dem ein Event startet, in dem dann Leon Ashley auf den Dachboden hebt, damit sie von oben die Leiter runterlässt. Das ist eigentlich alles. Gab's ja so ein bisschen schon im Original. Und das ist jetzt hier auch nochmal für die optionale Schatzsuche in Zukunft zum Beispiel wichtig. Das wollten die noch so ein bisschen ausbauen. Ich habe mir da auch Interviews angeguckt, dass es denen eben wichtig war, dass Ashley sich nach einem wichtigeren Charakter anfühlt, die auch wirklich eine wichtige Funktion hat. Und genau das ist das Erste, was man mit ihr macht.
Finde ich, haben sie an vielen Stellen auch cool gemacht. Ich finde trotzdem, darauf kommen wir später zu sprechen, was es jetzt wirklich so mit diesem Escort-Gameplay zu tun hat, weil das finde ich, hat stark nachgelassen. Ich finde es noch witzig, bevor wir da quasi diese Räuberleiter machen, dass Ashley tatsächlich auf das Handy reagiert, das da auf dem Boden liegt. Das ist nämlich ihr eigenes, und sie sagt sowas wie, ach Mann, das war total neu, das darf doch jetzt nicht wahr sein, dass es kaputt ist. Das fand ich nur irgendwie witzig.
Ja, das fand ich auch schön. Ich weiß gar nicht, ob wir über das Handy in der letzten Folge noch geredet haben oder nicht.
Nee, da waren wir relativ fix oben. Wir waren tatsächlich ausnahmsweise mal missionszentriert und nicht immer, hier können wir noch 3 Ratten abknallen.
Auch gut. Aber genau, man findet ja dann eben so, und das fand ich so schön, weil das Spiel spielt ja natürlich genauso wie das Original damals im Jahr 2004. Und dadurch ist eben dieses neue, teure Handy, das man da findet, halt so ein altes Klapp-Handy. Das fand ich irgendwie einen schönen Retro-Flashback. Und dann sind auch noch so Sticker drauf von ihrer Studentenvereinigung offensichtlich. Gamma, Kappa, irgendwas oder so. Ja, genau.
Ich bin dir ganz ehrlich, ich vermisse diese Klapp-Handys. Die hatten noch diese wirklich wichtigtuerischen Ton, dass wenn das Gespräch abgeschlossen ist, dass man es einfach zugeklappt hat. Das war früher einfach cooler zu telefonieren. Das hat heute jeglichen Reiz verloren.
Wie die alten Star Trek-Kommunikatoren. Ich meine, das war auch wirklich cool, weil das Display geschützt war. Ich finde Klapphandy schon auch von der Grundidee und vom Grunddesign her eigentlich eine sehr kluge Geschichte. Weil ich meine, keine Ahnung, wer kauft sich heute ein Smartphone ohne gleich zusätzlich noch eine Schutzhülle und eine Folie und alles Mögliche, weil man das Ding heute halt wirklich noch extern schützen muss, weil sonst ist das innerhalb von 24 Stunden komplett zerkratzt und kaputt. Und damals wurden die Produkte noch so gebaut in den guten alten Zeiten, dass die tatsächlich in ihrer Grundform schon irgendwie stabil waren und sich selbst geschützt haben.
Wisst ihr, früher war alles besser. Welches Spiel kann uns das besser beweisen als Resident Evil 4 Remake? ich find's so lustig, ne, weil wir sind jetzt später, nachdem wir diese Räuberleiter gemacht haben, sind wir im Dachboden und das war so ein klassisches Problem. Du siehst halt zur Linken das Fenster, aus dem man rausklettern kann und ich dachte, man kann einfach rausklettern und theoretisch wieder rein, falls man nicht irgendwas vergessen hat. Beim ersten Mal bin ich sofort rausgesprungen, konnte mir leider den Dachboden überhaupt nicht mehr angucken. Jetzt beim zweiten Mal war ich natürlich vorbereitet und dachte mir, nein, ich guck mir erstmal alles an auf dem Dachboden, bevor ich hier irgendwelchen wertvollen Loot liegen lassen.
Aber ich glaube, so viel hast du gar nicht verpasst, ne?
Ein Fass. Man findet die Minenaufsätze tatsächlich, ich spiele das jetzt auch auf Veteranen, die Minenaufsätze und man findet irgendwas anderes. Und gerade auf meinem Playthrough auf Veteranen, da brauchst du ja wirklich alles, was du kriegen kannst. Und ich bin gespannt, wann mich das Spiel mal wirklich dazu treibt, dass ich diese doofen Fetch-Quests machen muss. Aktuell schaffe ich es noch ohne.
Na gut. Zu dem Punkt kommen, also ich komme heute noch in der heutigen Folge höchstwahrscheinlich noch zu einem Punkt, der mich in den Wahnsinn getrieben hat bei meinem ersten Playthrough. Aber jetzt, genau, verlassen wir erstmal den Dachboden. Das ist dann auch nochmal so eine nette kleine Referenz, weil Leon springt quasi vor und das sind schon so 3-4 Meter, nur 3 Meter Höhe wahrscheinlich. Ashley traut sich nicht so recht springen und Leon sagt dann so, komm, ich fang dich auf. Und dann ist im Grunde genau diese Auffanganimation aus dem Original Resident Evil 4 wieder dargestellt, indem man ja Ashley wirklich an jeder Kante, bei jeder Leiter, überall immer auffangen musste. Die konnte nicht von alleine runterklettern oder Leiter nach unten benutzen, aus irgendeinem Grund. Das ist sehr schön, dass die das grundsätzlich verändert haben. Ashley ist, was das angeht, jetzt sehr viel selbstständiger und mobiler, aber hier haben sie eben noch einmal so als Gag diese Auffanganimation eingebaut. Das ist natürlich schon nett gewesen.
Ich glaube, die kommt danach auch nicht mehr vor, oder? Also ich glaube, es gibt noch einen Moment, wo er sie mal auffängt, aber das ist jetzt eher total selten. Und das ist ähnlich wie diese Szene aus dem ersten Kapitel, wo Leon sich so richtig actionheldmäßig aus dem Fenster halt abrollt. Das kommt ja auch nie wieder vor, aber schön, dass es einmal zumindest drin war. Ne? Der guten alten Zeiten willen.
Jo, dann sind wir aber quasi hinter der Kirche, also erstmal noch nicht in den Armen des wütenden Mobs, der da vorne auf uns wartet. Da ist noch kurz Zeit, dass Leon mit Hannigan telefoniert, der Agentin, die in den USA sitzt und die sagt so, jo, cool, wir schicken den Hubschrauber los, kommt zum Landeplatz. Und das ist dann quasi unser nächster Missionspunkt, auf den wir uns hinbegeben. So, genau.
Immer gerne.
Und dann müssen wir einmal um die Kurve rum, um die Kirche rum und dann beginnt quasi auch schon der Dorfkampf. Bist du gleich voll in den Kampf gestartet oder hast du den ersten Gegner, der da steht, von hinten mit dem Messer umgebracht? Weil der ist wieder so typisch positioniert von wegen, den könnte man auch Stealth killen. Hast du die Option genutzt?
Du kennst mich, ich bin ein Stealther, ich stealth alles, selbst das, was gar nicht stealthbar ist. Du kannst ihn stealthen, du kannst sogar die Person stealthen, die tatsächlich noch durchs Tor kommt, weil ja immer noch diese Kolonne da reinmarschiert und du kannst, das ist aber sehr knapp, du kannst sogar noch die allererste Person in der Kirche stealthen. Also da kannst du dir 3 Leute schnappen.
Ah ja, cool. Ich habe tatsächlich die erste Person auch gestealthed. Dann bin ich auf Waffen umgestiegen. Es ist schon so, gerade jetzt auf dem Veteran-Schwierigkeitsgrad, dass teilweise so Ganados, wenn man Pech hat und die vielleicht sogar noch mutieren, 1-2 Pistolenmagazine fressen, bevor die sterben, wenn man nicht irgendwie andere Waffen oder Blendgranaten oder sowas im Repertoire hat. Und da ist natürlich so ein Stealth-Kill viel Munition wert. Ich war zu dem Zeitpunkt aber noch ziemlich gut ausgestattet, was das angeht. Den El-Gigante-Kampf, ne, für den habe ich mich ja ordentlich gerüstet und habe den ziemlich easy hinter mich gebracht. Deswegen war mein Inventar noch ziemlich voll mit Heilung, mit Eiern,
Angeber,
mit Munition aller Arten. Und die habe ich hier eben auch brauchen können und gut genutzt. Also gerade die Eier sind mir echt sehr gut gekommen, weil ich habe ganz schön viel auch eingesteckt. Ich musste auch zum ersten Mal in dem Kampf jetzt auf dem Friedhof feststellen, dass Ashleys KI nicht unbedingt besonders gut ist. Also da haben die im Vorfeld ein bisschen mehr versprochen, was das angeht. Ich fand da an der Stelle schon Ashley sehr viel nerviger als eigentlich im Original, weil sie viel weniger kontrollierbar ist und dauernd nur total crazy durch die Gegend läuft. Es gibt ja auch nur noch zwei Möglichkeiten, wie man Ashley, also an Kommandos, die man Ashley geben kann. Und zwar entweder bleibt dicht an mir dran oder bleibt weiter von mir weg. Aber das ist wirklich wie so ein Gummiband, das einfach ein bisschen länger wird. Die tatsächliche Entfernung, die Ashley zu einem haben kann, kann in den beiden Modis trotzdem noch recht stark variieren. Und das hat sie für mich schon sehr schwer kontrollierbar gemacht. Sie sind im Kampf nur einmal down gegangen. Ich musste ihr nur einmal wieder aufhelfen. Das ist ja auch eine neue Funktion im Vergleich zum Original. Sie hat keine Lebensenergie mehr, sondern geht nach einem Treffer down und nach einem zweiten stirbt sie wirklich. Aber sie stand schon irgendwie oft im Weg und hat mich genervt. Also das, da war ich schon so, weiß ich nicht, ob das jetzt besser ist als im Original.
Das finde ich genauso und ohne, dass ich das jetzt wirklich mit Zahlen belegen kann, aber für mich ist es so, sie haben 8 Sachen richtig gemacht, richtig, richtig gut und diese 9. Sache haben sie dann richtig hart verkackt und das gleicht sich am Ende wieder aus, aber dafür, dass sie so viel Liebe ja zum Original haben, finde ich, dass sie manche Sachen entweder nicht kapiert haben oder furchtbar, also eine ganz komische Art modernisiert haben, sodass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, denn das ist ein richtig cooler NPC, die kann ja sogar richtig gameplay-technisch unterstützen, aber wenn es um solche Passagen geht, wo du sie quasi eskortieren musst, dann ist sie wieder genauso doof wie so eine Bioshock-Begleiter-KI, dann ist sie genauso doof wie so eine Last of Us-Begleiter-KI, die ist im Remake immer noch richtig schlecht, das haben die immer noch nicht richtig gut hinbekommen, die Wegfindung, und das ist, finde ich, einfach das ist ein fünffacher Rückschritt, weil mir diese Passagen mit ihr überhaupt keinen Spaß machen, also sie klebt an mir dran, und das Beste ist echt, das habe ich auch in unserer Review gesagt, wenn sie verletzt wird, dann ist sie außer Gefecht und dann nervt sie auch erstmal nicht mehr, weil kaum ein Gegner wird die nochmal verletzen. Du musst ja auch nicht auf ihre Energie achten. Das Einzige, was gefährlich ist, ist halt, wenn sie weggetragen wird, wobei das auch wieder gecheased werden kann. Du kannst jede Person, die Ashley wegträgt, kannst du sofort töten, also sofort mit dem Messer stechen. Aber nee, Ashley eskortieren in dem Fall tue ich überhaupt nicht. Das haben sie richtig krass verschlimmert.
Genau, dass sie einem quasi, wenn sie weggetragen wird, so One-Hit-Kill-Opportunities gibt, ist nochmal ein Vorteil, den sie gekriegt hat. Die
Stealth-Assistentin, genau.
Genau. Aber ansonsten, es war ja auch im Original im Grunde so, dass Ashley nicht wirklich eine nennenswerte KI hatte. Weil auch damals gab es 2 Modis und das war der Verfolgen- und der Stehenbleiben-Modi, beziehungsweise noch das Verstecken. Das gibt es im Remake auch ganz selten noch an gewissen Stellen. Im Original konnte man Ashley ja in manchen Passagen einfach wirklich in einem Müllcontainer einfach irgendwie sich verstecken lassen und dann war sie quasi raus aus der Nummer. Ansonsten konnte man eben zu ihr sagen, sie soll nah an einem dranbleiben und dann klebte sie aber wirklich an Leons Rücken und man hat im Grunde beide Figuren gleichzeitig gesteuert. In dem Moment, wo man nach vorne drückt, rennen beide los. Da gab es keine KI, die irgendwie auf Leon reagiert und so, sondern das war dann eine Einheit oder sie bleibt stehen und dann bleibt sie aber auch wirklich stehen, komme was wolle. Die steht da und lässt sich wegtragen. Also die hatte keine KI, war aber dadurch sehr viel besser kontrollierbar. Und jetzt ist es halt vielleicht auch realistischer natürlich, aber so viel nerviger finde ich. Aber gut.
Ja, ich verstehe ja, wenn SpielerInnen Escort-Missionen hassen, ne? Weil ich denke vor allem an diese Escort-Missionen, jetzt meinetwegen Assassin's Creed vor allem, dass du halt irgendeine Person beschützen musst, die dann für diese eine Mission Energiebalken hat und du bist quasi dafür verantwortlich, du bist der Babysitter, wenn auch wehe, wenn dieser Energiebalken komplett leer geht und wenn du einmal nicht aufpasst, kann es halt sein, dass die KI sich komplett selber in eine totale Gefahrensituation bringt. Weiß ich nicht, ob das so viel realistischer jetzt ist. Es ist halt so viel nervt, vor allem ist es ja nicht mal realistisch, weil wenn sie verwundet ist und sich keiner mehr wirklich um sie kümmert, ist das ja auch wieder nicht Sinn des Spiels oder Sinn der Mission der Ganados, auch wenn wir die Mission sowieso nicht ganz verstehen. Weil eigentlich müssten sie uns laufen lassen dafür, dass das Teil jetzt in uns wuchert. Wobei man sagen kann, es macht vielleicht Sinn, uns aufzuhalten, bevor wir uns heilen. Das macht vielleicht Sinn, aber ach, Ashley, Mann.
Im Remake haben sie das nochmal so ein bisschen geflickt, dieses Storyloch, weil wir ja im Grunde so ein bisschen Prototypen implantiert bekommen haben, wie man später erfährt, damit wir eben nicht zu so dummen, axtschwingenden Bauern-Ganados werden, sondern zu hochentwickelten, superintelligenten, also die menschliche Intelligenz bewahren und so. Und die lässt man halt vielleicht nicht einfach so unkontrolliert dann, bevor die Umwandlung abgeschlossen ist, zurück. Das lässt sich so schon noch irgendwie erklären, aber im Original hat das wirklich gar keinen Sinn gemacht.
Ja. Wollte ich gar nicht unterbrechen.
Nee, ich wollte nur sagen, in dem Kampf fand ich es echt krass und echt auffallend, wie unglaublich viel von den Ganados mutiert sind, also aus wie vielen diese neuen Tentakelwürmer geplatzt sind. Ich hatte das Gefühl, ich müsste mal nachzählen, aber ich glaube, es ist nicht so weit hergeholt, dass bei jedem dritten oder vielleicht vierten dieser Kreaturen eben nochmal so ein Wurmkopf rausgeplatzt ist, und ich hatte keine einzige Blendgranate mehr. So das Einzige, was ich nicht hatte, zum Glück noch sehr viel Schrotflintenmunition, die hat mir da sehr viel genützt, aber meine Güte, haben die viel Munition gefressen. Das war schon nicht mehr schön.
Ich hatte sogar das Gefühl, dass die ersten drei allesamt so verwandelt werden, weil ich bin beim ersten Mal gestorben, weil die mich alle mit Fackeln abgeworfen haben. Dann habe ich sie quasi wieder zu dem Punkt zurückgelockt, wo das Kapitel beginnt. Und da standen die dann alle in einem dunklen Korridor und ich habe die alle nach der Reihe halt abgeknallt. Und wirklich jeder von denen hatte einen Tentakelkopf. Es ist halt mega nervig, wenn man die auch hätte stealthen können, aber so ein Tentakelkopf, der versorgt schon so ein bisschen für mehr Unruhe in Situationen. Es wird gleich noch eine Szene kommen, die noch viel schlimmer ist als die. Ich habe auch ein paar wirklich abgeknallt, aber ich glaube, da ist ein Spawnpunkt, dass du auf jeden Fall da immer wieder neue Gegner kriegst, damit du auch dich wirklich von dieser Kirche entfernst, zumal du auch, wenn du nach unten durch den Friedhof läufst, in eine weitere Traube reinläufst.
Also man kann die schon komplett besiegen, das habe ich nämlich gemacht, die hören
wie
auf.
Wie sind das denn?
Das ist eigentlich nämlich immer so, also selbst in diesem Canyon habe ich mal noch rumexperimentiert, irgendwann gibt es tatsächlich ein Ende, es gibt immer ein Ende, aber es gibt immer wieder so Triggerpunkte, an denen spawnen dann wieder neue Gruppen, damit man nicht einfach am Anfang stationär stehen bleiben und alle wegschießen kann, und ich glaube, das erzeugt dann immer so ein bisschen das Gefühl von, es kommen unendlich viele, weil die in Wirklichkeit immer wieder in neuen Gruppen nachspawnen, aber begrenzt. Also es gibt eine unsichtbare Tasche von diesen Gegnern, die dann nach und nach auf die Map geworfen werden.
Lootest du jetzt auch noch das arme Spiel komplett leer, dass denen sogar die Gegnermunition ausgeht?
Natürlich. Bei meinem ersten Playthrough wird alles mitgenommen. Immer. 100%. Ich hab tatsächlich ein bisschen was übersehen einfach. Ich habe zum Beispiel dann später einen kleinen Schlüssel nicht gefunden und so Geschichten. Aber was geht, nehme ich alles mit, auf jeden Fall.
Ich glaube, The Division ist das richtige Spiel für dich. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst. Das ist ein reines Loot-Spiel. Aber genau, ich habe auf jeden Fall, und du und wahrscheinlich auch, wir haben den Friedhof erfolgreich hinter uns gebracht. Ich möchte noch einmal erwähnen, wie geil es ist, dass jedes Kapitel quasi so seine eigene Tageszeit atmosphärisch nutzt. Hier haben wir es ja wirklich mit nachts und Regen zu tun. Das ist sehr, sehr cool. Und wir gelangen dann wieder ins Dorf.
Genau. Nochmal kurz vorbei an einem Handelsposten, an dem wir auch schon mal waren. Da habe ich persönlich nur ein bisschen upgraded, nichts Besonderes. Und da kriegen wir noch eine neue Nebenmission, die für mein Playthrough, meinen ersten, für meine Spielerfahrung noch sehr wichtig sein wird. Nämlich die, dass wir einen wild gewordenen Hund jagen sollen. Die habe ich eingepackt, habe mir nichts dabei gedacht und zurück durch die kleine Kirche, durch diesen kleinen Gemeinschaftsraum mit den Totenköpfen, über den wir schon geredet haben, auf den Dorfplatz, wo jetzt immer noch dieser umgestürzte Turm liegt und die Map so ein bisschen in zwei Hälften teilt und wo neue Gegner sind, jetzt bei Nacht im Regen stürmisch. Und an der Stelle hatte ich zum ersten Mal dann auch wirklich Probleme mit Ashley.
Oh ja.
Die ist mir hier nämlich so oft entweder im Weg gestanden oder wurde von so Tentakelköpfen erwischt oder wurde angezündet. Also beim ersten Versuch bin ich auch Game Over gegangen, weil Ashley gestorben ist, weil ich halt da widersprechen sich, finde ich, so ein bisschen zentrale Spielmechaniken, weil ich bin quasi in eine Gegnergruppe reingelaufen, um sie zu kicken. Das hat auch funktioniert. Dann habe ich mich umgedreht und bin weggelaufen. Aber Ashley ist dann quasi mir hinterher in diese Gegnergruppe, die mittlerweile wieder aufgestanden sind, und da hat sie irgend so einen Tentakelkopf erwischt und sie ist down gegangen. Und jetzt stand ich quasi am anderen Ende so eines langen Ganges und Ashley mitten in dieser Gegnergruppe, die langsam auf mich zuwankt. Und ich habe dann versucht, die relativ präzise rauszusnipen, damit ich Ashley nicht treffe. Und dann hat aber irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau, entweder habe ich einen Gegner erschossen, der einen Molotow-Cocktail in der Hand hatte, oder jemand hat echt schlecht geworfen. Auf jeden Fall ist ein Molotow-Cocktail in der Nähe von Ashley hochgegangen und sie war tot und Game Over. Und ich dachte mir, um Gottes Willen.
Ich fand die auf dem... Die ist bei mir gestorben. Wie kriegst du das nur hin?
Tja, Ich fand die eben auf dem Friedhof schon echt nervig und hier war es dann zum ersten Mal, dass sie mir gestorben ist und ich dachte mir, wie blöd. Da ist ja dann auch noch so ein Kuhkerl, ne, dieser
Schweinebärmann oder der Hammer. Kuhbärmann ist da, ja.
Genau, der macht es auch nicht gerade übersichtlicher und leichter und wieder platzen allen Tentakel aus dem Kopf und der Dorfplatz, der beim ersten Mal, wenn man drauf kommt, so offen ist, ist ja jetzt durch diesen umgestürzten Turm wirklich so ein Labyrinth aus lauter engen Gängen, zumindest in der einen Hälfte davon und das machte die Stelle für mich schon relativ schwer. Aber beim zweiten Mal bin ich dann auch durchgekommen, ohne große Probleme. Aber Ashley stand wirklich immer im Weg und hat immer genervt. Ganz schlimm.
Tatsächlich hat weniger sie mich gestört. Ich werfe dem Spiel ja manchmal echt vor, dass es unausbalanciert ist. Dafür, dass dieses neue John Wick Gameplay eigentlich gar nicht in so viele Situationen reinpasst. Da war das stationäre Geschützsein und andere Gegner. Das hat alles noch funktioniert. Es gibt manchmal so Momente, da funktioniert es halt einfach für mich nicht. Und das ist vor allem so eine Stelle, gerade auf Veteranen. Du hast ja quasi dieses eine Haus, durch das du gehen musst und du kannst durch dieses Fenster nicht springen, wenn da Gegner aus dem Fenster gerade rausklettern. Das heißt, wenn du vor dem Fenster angegriffen wirst, kannst du nicht entkommen, weil quasi die Gegner dich blockieren. Dann hast du diesen Kuhmann, der tatsächlich auch noch in diesem engen Konstrukt ist und es macht einfach keinen Sinn, dort zu kämpfen, weshalb es für mich echt praktisch war, dass einer der Leute quasi Ashley in Anführungszeichen raus eskortiert hat, indem er sie wegtragen wollte. Der hat so eine komplett komische Route eingenommen. Der ist durch das gesamte Dorf gelaufen und dann irgendwo rechts hinten bei diesem kaputten Gebäude, was du siehst, wenn du normal zum Dorf reingehst, auf der rechten Seite. Der hat irgendwie einen komischen Schlenker durch das kaputte Gebäude gemacht, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr praktisch, dass er sie mir erstmal weggetragen hat. Also Leute, lasst sie einfach manchmal wegtragen, das ist eigentlich manchmal besser. Und den Kuhmann konnte ich dann halt quasi abseits dessen besiegen. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, in diesem Haus zu kämpfen. Das wirst du nur noch bereuen. Ich war echt froh, als alle am Boden lagen.
Ja, ich auch. Es gibt später auf der Insel, nebenbei nur mal kurz gesagt, eine Map, einen kleinen Raum, da funktioniert die Wegfindung der Leute, die Ashley führen wollen, nicht und da laufen die immer hinten unter einer Treppe einfach gegen die Wand und machen nichts mehr. Da kann man Ashley wirklich super gut als Entführungsbait einsetzen, weil man dann alle der Reihe nach einfach wegstealthen darf.
Das ist auch sehr so gut. So strange. Aber ja, ich war froh, als alle am Boden lagen. Und dann kannst du ja immer noch so ein bisschen looten. Ich find vor allem jetzt bei Veteranen macht es echt Sinn, diese Schätze zu sammeln, weil ich das Geld einfach brauche. Und ich mich frage, ab wann ich mal eine Ausgabe bereue. Wie gesagt, das kannst du atmosphärisch überhaupt nicht vergleichen. Das war im Original viel, viel seichter. Hier hast du echt diese richtig dunkle, gespenstische, regnerische Nacht. Und du begibst dich jetzt mit Ashley quasi zu das, was im Original kein Bauernhof war. Das war einfach nur, es war schon ein Bauernhof, aber es wirkte nicht so krass wie ein Bauernhof. Genau, und jetzt im Remake gehen wir mit Ashley wieder zum Bauernhof bei Nacht.
Ja, aber warte mal, du vielleicht, aber ich als alter Looter bin mit Ashley erstmal zurückgegangen zur Villa des Bürgermeisters, weil dort gab es ja, wir erinnern uns, diese Leiter, die man schon beim ersten Besuch ausklappen konnte, aber nur so ein bisschen, dass Leon nicht rankommt und das war so ein typischer, wie in der Kirche, wie wir es ganz am Anfang gelernt haben, Ashley-Hochheb-Spot und zufälligerweise, also nicht zufälligerweise, sondern klug designterweise führt auch diese wilde Hund-Nebenmission eben genau zu diesem Ort. Und das ist wirklich was, das haben die sehr schön gemacht. Ich finde wirklich diese Nebenquests, die du ja nicht magst, für mich unverständlicherweise.
Für Endgegner macht das ja auch Sinn. Für Fetch-Quests in einer Mission, in der ich jemanden retten muss, macht das überhaupt keinen Sinn. Aber ja.
Ja, die Sinnfrage ist nochmal eine andere, das stimmt. Aber auf jeden Fall sind die immer sehr schön, finde ich, ins Spiel integriert. Es ist eigentlich nie so, dass das Spiel dich irgendwo hinschickt, wo du eigentlich gar nichts zu suchen hast, nur damit du irgendwie nochmal drei Ratten tötest. Sondern in der Regel sind die Nebenmissionen schon in die Gebiete eingebaut, in die du sowieso musst. Genau, und hier wollte ich mir den Dachboden nochmal angucken, das habe ich auch gemacht. Der Weg dahin war relativ ereignislos. Die haben interessanterweise tatsächlich keinen einzigen Gegner irgendwie nochmal neu platziert. Man kann da einfach reingehen in die Villa. Jetzt ist es in der Villa dunkel natürlich, ne, weil draußen Nacht und Sturm. Es ist eine ziemlich düstere Atmosphäre, wirklich so ein kleines Gruselhaus. Aber wie gesagt, ne, es passiert nichts. Man kann dann auch auf den Dachboden gehen, da findet man dann einen Haufen wirklich interessanter Dokumente über über die Hintergründe des Dorfs und des Bürgermeisters und wir lesen eben drüber, dass der anscheinend vor seiner Umwandlung echt ein ziemlich netter Kerl war. Der war wirklich besorgt um seine Gemeinde und hat jeden Abend eine andere Familie zum Essen zu sich eingeladen, um mit denen über die Sorgen zu reden und sowas. Und außerdem sehen wir oben, was ich auch ganz nett finde, so sein Fotolabor, das er da eingerichtet hat. Unten sehen wir schon überall so Schwarz-Weiß-Fotos von eben so Dorfbewohnten und von Gebäuden. Und oben hat er eben wirklich seine kleine Entwicklungskammer gehabt. Und der große Schatz, den man da oben dann findet, den man auch für viel Geld beim Händler dann verkaufen kann, ist eben tatsächlich seine uralte, also viel zu veraltete für die Zeit, in der Resident Evil spielt, Kamera, die man dann quasi ihm einfach klaut. Schon ziemlich gemein, aber gut, hilft dir nichts.
Ja gut, aber es ist ja mittlerweile schon eine ziemlich persönliche Beziehung zwischen dem Bürgermeister und einem, ne? Wie oft er einen weggekickt hat. Also
gewürgt,
das kann man schon alles auflisten. Und beim ersten Playthrough war ich tatsächlich auf diesem Dachboden. Das hat mich wirklich einfach interessiert, weil es ja diesen Raum gar nicht im Original gab. Das fand ich eine coole Art des Backtrackens, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was da auf mich wartet. Ne? Vor allem auch mit dem kombinierten Bossgegner. Wie gesagt, bei den Fetch-Quests, es geht mir gar nicht darum, wo man hingehen muss, sondern einfach die Art und Weise, erschieße drei Tiere.
Man findet ja da oben, finde ich auch ganz schön, noch so ein bisschen Storyfetzen zum Dorf, dass das Dorf scheinbar bis in die frühen 90er super isoliert gelebt hat und sich dann erst geöffnet hat. Und das erklärt so ein bisschen, warum auch dieses Dorf und diese landwirtschaftlichen Geräte halt teilweise voll mittelalterlich wirken, was ja eigentlich nicht in die Timeline passt, weil das Dorf ja erst in den frühen 2000ern dann infiziert wurde. Davor waren das normale Leute, aber die waren anscheinend einfach sehr abgeschieden und dieses Motorboot, zu dem wir später noch kommen. Und, nee, warte mal, da waren wir schon.
Das Motorboot, bei dem wir schon waren.
Genau, das war für die quasi so in den späten 90ern der Shit. Sowas haben die noch nicht gesehen.
Der Ferrari auf dem Wasser.
Ja, genau. Das fand ich schon sehr lustig.
Ich wusste auf jeden Fall, als ich oben am Dachboden war, dass es ein Raum ist, über den du dich sehr, sehr freust.
Ja, ist auch ein sehr schöner optionaler Raum. Genau, dann kann man auch das Bürgermeisterhaus wieder verlassen, genau wie man gekommen ist. Aber dann, das war nämlich noch so ein Punkt, weil der Marker für den optionalen Boss war im Haus des Bürgermeisters. Und ich habe das noch durchsucht, wie blöd, aber ich habe nichts gefunden. Und wenn man dann durch die Vordertür rausgeht, dann sieht man diesen Hund, diesen wilden Hund, diesen besonderen Hund, wie er vor dem geschlossenen Tor steht, einem anguckt und Richtung Dorf rennt. Und dann rennt man ihm hinterher und auf dem Dorfplatz entfesselt sich dann erst der Bosskampf. Du hast den jetzt in deinem Veteran-Playthrough nicht gemacht, ne?
Ich bin voll missionskonzentriert. Die Präsidententochter muss nach Hause gebracht werden, Loot ist egal. Aber in meinem normalen Playthrough, wo ich das jetzt als Spiel wahrgenommen habe und nicht als ernste Mission, da habe ich ihn tatsächlich mich mit dem angelegt und ich fand den schon auf normal, ich finde die echt brutal, diese Viecher. Ich bin erstaunt, dass die danach gar nicht mehr so krass vorkommen. Das ist quasi so das große Wolfs-Highlight jetzt, ne?
Das ist wirklich ein Mini-Boss. Das ist ein Wolf, wie wir sie schon früher getroffen haben, mit diesem skorpionartigen Tentakel im Rücken. Nur, dass der ein weißes Fell hat und unfassbar zäh ist. Ich bin auf den, gleich als er gespawnt ist, bin ich auf den losgelaufen. Ich hatte die Schrotflinte schon ausgerüstet. Ich habe dem neuen Schuss mit der Schrotflinte reingeballert. Dann konnte ich einen Stealth-Kill quasi, weil er am Boden lag, mit dem Messer machen. Und dann habe ich über ein Magazin noch Pistole auf seine Schwachstelle, auf seinen Skorpionstachel geschossen und der ist einfach nicht down gegangen und hat mich dann tatsächlich mit einem einzigen Angriff one-hitted. Ich war nicht ganz geheilt, aber war alles andere als im kritischen Bereich, also der teilt auch ordentlich aus. Das war richtig krass. Beim zweiten Mal bin ich dann ein bisschen vorsichtiger rein, aber hab halt wieder meine ganze Schrotflintenmunition verbraucht, hab drei Magazine Pistole reingeschossen, meine Vorräte, die ich vom El-Gigante-Kampf noch hatte, die waren jetzt wirklich komplett aufgebraucht. Der hat mich wirklich mit 10 Schuss Pistole, ein bisschen Heilung und einem ziemlich angebrochenen Messer zurückgelassen. Das war alles, was ich jetzt noch hatte. Und jetzt können wir von mir aus zur Farm weitergehen. Das wollte ich nur erzählen.
Musstest du wichtig. Dein goldenes Ei essen?
Nee, das goldene Ei habe ich dem Händler ja verkauft. Achso, das ist ja eine Nebenmission.
Ich habe es schon beim El-Gigante gegessen. Ja. Der Hund war ja tatsächlich richtig krasser Bullet Sponge. Und da hätte ich mir tatsächlich, also hätten sie für mich mehr Nebenquests in Resident Evil 4 Remake einbauen müssen, hätten sie sich vielleicht für mich ein bisschen mehr an God of War Ragnarök orientieren müssen, weil in God of War Ragnarök steht der Kampf halt vor allem im Vordergrund und da hast du halt so viele optionale, richtig harte Mini-Bosse und sowas hätte ich mir auch für Resident Evil 4 Remake im viel krasseren Ausmaß gewünscht. Das wäre mir aber viel lieber als eine Fetch-Quest gewesen, weil dann kriege ich quasi coolen Loot, aber ich kriege auch noch eine weitere Erfahrung, weil bei dieser Fetch-Quest habe ich halt, wie gesagt, keine coole Erfahrung, dass ich mir das später ins Fotoalbum klebe oder so. Nee, bei diesem Playthrough habe ich ihn tatsächlich ignoriert, aber ich hätte ihn jetzt auch gerne mal auf Veteranen herausgefordert. Das klingt sehr, sehr brutal, was aber nicht heißt, dass dieses Level nicht noch weitere, viele schwierige Momente hat.
Mhm. Genau, und dann betreten wir jetzt eben zum zweiten Mal die Farm, diesmal bei Nacht und Regen. Die Farm wurde mit neuen Gegnern bestückt und unter anderem auch ein ganz neuer Gegner, den es in Resident Evil 4 auch im Original eigentlich nie gab, auch nicht in abgewandelter Form und den es aber interessanterweise in Resident Evil 5 gibt, nur ohne Kuhmaske. Und zwar einfach nur ein relativ großer, ein bisschen dickerer Kerl, der unbewaffnet auf Leon losgeht und witzigerweise so ein paar Wrestling-Moves macht. Der versucht dann die Leute mit Clotheslines umzurennen und sowas.
Aber ist das nicht der Kuhschweinemann mit dem Hammer, nur ohne Hammer?
Im Endeffekt ist das gleiche Modell wie der mit Hammer nur ohne Hammer und einer umgefärbten Maske. Da haben sie sich ein bisschen Arbeit gespart, aber sein Moveset und seine Animation und wie er kämpft, die sind ganz anders als beim Hammerkerl.
Ich fand es tatsächlich ein bisschen frech, dass der mich umgerempelt hat. Also wie auf dem Schulhof, ne? Also das fand ich echt frech. Also der hätte am besten noch so ein Wrestling-Intro gebraucht.
Ich habe da wirklich auf der Farm, gerade als dann der Kuhkerl kam, noch alles, was ich hatte, rausgefeuert. Es war wirklich irre. Dieser Kerl wollte auch einfach nicht sterben. Ich habe witzigerweise noch mal Support von meinem Helferschwein bekommen, das mir schon bei meinem ersten Besuch auf der Farm geholfen hatte, gegen so eine Mistgabel-Omi. Und das Schwein hat den auch ziemlich gut durch die Gegend geboxt. Fand ich gut, hat mir ganz schön geholfen. Und es war halt wirklich irre. Ich bin vor dem weggelaufen. Ich habe irgendwo noch ein paar Schuss Munition gesucht. Ich habe sogar die Armbrust ausgepackt, um mit dem noch fertig zu werden. Mein. Und letztendlich, als dann die Farm ausgeräumt war und alle tot waren, hatte ich ohne Witz insgesamt in meinem ganzen Inventar kein einziges Heilmittel mehr. Ich hatte 15 Schuss für die Pistole und 3 Pfeile für die Armbrust. Und das war alles. Absolut alles. Und für das, was uns jetzt bevorsteht, war das echt keine gute Ausgangssituation.
Ich finde es faszinierend, ne? Das zieht sich ja quasi durch das gesamte Kapitel, wie munitionsfressend das ist. Ne? Ich habe tatsächlich auch wirklich, gerade in dieser Szene, ne, im Dorf, war ich wirklich bei kaum Energie. Ich habe immer mal ein Heilkraut gefunden und mich darüber gefreut. Also ich musste echt gucken, dass ich da nicht einmal getroffen werde, weil ich mir das überhaupt nicht leisten kann. Und auch was diesen Kuh-Wrestler angeht, da war ich wirklich permanent immer nur am Hin- und Herlaufen und immer mehr am Aussieben. Und ich habe schon viele Momente in diesem Spiel gehabt, wo ich mich über diese lila Flamme freue. Aber das müsste mit einem Abstand einer der wichtigsten gewesen sein. Weil das finde ich irgendwie interessant, dass der Händler ja jetzt quasi in das die Mühle eingezogen ist, wo wir ja ursprünglich dieses Radrätsel drin hatten. Dass der einfach quasi umgezogen ist, weil er gemerkt hat, ach, hier kommt Leon halt vorbei, hier kann ich wieder viel verkaufen. Deswegen, ich freue mich, den immer zu sehen, vor allem in dieser wirklich regnerischen, furchtbaren Nacht.
Ja, der war hier sehr wertvoll an der Stelle. Zu dem bin ich auch gegangen, habe da meine Edelsteine noch eingelöst, die von den Nebenmissionen ein bisschen gehandelt. Viel habe ich nicht gemacht, aber ich konnte zumindest mal mein Messer reparieren, weil das war echt witzig. Nachdem der Kuhmann dann tot war, hatte ich wirklich noch, was war es denn? Ich hatte, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, es waren die letzten Schuss aus meiner, genau, jetzt weiß ich's. So war's. Ich hatte noch einen Schuss in meinem Scharfschützengewehr. Mit dem habe ich nämlich dann den Kuhmann noch down gekriegt und dann kam noch ein einzelner Gegner auf mich zu, den habe ich scheinbar davor übersehen. Den habe ich dann mit meinem Scharfschützengewehr getroffen. Meiner Meinung nach auch in den Kopf, aber es hat trotzdem nicht gereicht, dass er stirbt. Der ist aber zu Boden gegangen und dann konnte ich ihn mit dem Messer quasi töten, aber beim Töten ist auch noch mein Messer zerbrochen. Also ich hatte wirklich nichts mehr.
So aber muss genau, das laufen.
Wenigstens das konnte ich dann quasi noch reparieren.
Verzeihung, ja. Hm?
Ja, nee, sag.
Ich wollte nur sagen, es ist so demotivierend, mit der Schrotflinte vor diesem Schweine-Wrestler zu stehen, ne, und wirklich einen Schuss nach dem anderen in sein blödes Kopf zu jagen, ne, und es tut ihm überhaupt nichts. Manchmal fängt er an, so ein bisschen so zu wanken, aber ansonsten frisst er das einfach, als ob du dem wirklich direkt in den Mund servierst, ne. Also ich hasse diesen Gegner und der taucht danach auch kaum noch auf. Aber ja, ich glaube, beim Händler hatte ich jetzt quasi, ich hatte sehr viel Geld, ich hatte jetzt wirklich keine Heilung mehr, also Heilung konntest du bei mir immer furchtbar vergessen. Wie gesagt, Bolzenwerfer habe ich in diesem Playthrough komplett ignoriert, weil ich diese Waffe furchtbar finde. Und jetzt habe ich mir tatsächlich mal, weil du mir das ja so empfohlen hast, ein Red 9 gekauft. Und ja, die ist stärker als die Pistole, aber die muss tatsächlich ein bisschen mehr Feuerrate haben. Aber ich wusste auch genauso wie du, dass das jetzt echt nicht die beste Vorbereitung ist für das, was gleich kommt.
Ja, die Red 9 ist lahmarschig, aber wenigstens haben die einzelnen Schüsse, die man abfeuert, ein bisschen mehr Wucht als bei den anderen Pistolen. Deswegen mag ich die so gerne. Genau, und dann laufen wir eben über die kleine Hängebrücke, über die wir schon mal gelaufen sind, und kommen wieder zu dieser komischen Villa, die wir beim ersten Besuch nicht betreten durften. Aber diesmal löst sich auf der Brücke eine Cutscene aus. Wir sehen, dass Hunderte von Ganados hinter uns her sind. Die Farm, über die wir gerade noch gelaufen sind, wird quasi überschwemmt von Leuten mit Mistgabeln und Fackeln. Und Luis Sierra ist wieder da, er stößt vor uns die Tür von dieser Villa auf und ruft so, hey, kommt hierher. Und dann verschanzen wir uns gemeinsam in dieser Villa.
Der Luis Ex Machina.
Genau. Glücklicherweise war der zufällig in dieser Villa und hat auf uns gewartet. Leon traut dem dann erstmal nicht. Es kommt zu einem Konflikt zwischen den beiden, weil mittlerweile haben wir auch von Hannigan ein Dokument über Luis Sierra zugeschickt bekommen, das uns verrät, dass der ehemalige Umbrella-Mitarbeiter war. Das findet Leon natürlich nicht lustig. Und dann ist er auch noch so vage mit seinen Aussagen und ein bisschen shady und alles ist so ein bisschen eine angespannte Situation, aber lange haben sie nicht Zeit, das auszudiskutieren, weil dann eben diese Villa, schon eine kleine Villa, belagert wird von mehreren, von wirklich, also bestimmt 100 Leuten, die sich da rumversammeln.
Alles, was noch übrig ist, wird jetzt geschickt.
Genau. Und jetzt versuchen nach und nach in diese Villa einzubrechen, und jetzt beginnt der Part, der für mich echt die Hölle war.
Boah, ja. Ich möchte nur kurz, bevor wir in dieses Höllenloch jetzt steigen, ich finde es immer lustig, dass Leon irgendwie quasi immer ins Verhör geht, wenn er auf Luis trifft. Ne? Also immer ist er eigentlich Bad und Bad Cop und immer droht er ihm. Die haben auch diese Szene mit Ashley und Luis komplett entschärft. Also die ist jetzt komplett anders als im Original. Finde ich alles sehr, sehr interessant. Ich habe vor unserer Aufnahme aktuell, deswegen hat sich diese Aufnahme jetzt heute auch verspätet, ich habe diesen Bosskampf, diesen Hauskampf noch vor 30 Minuten gespielt, und ich verstehe das vollkommen, es war die absolute Hölle.
Ich bin da echt bei meinem ersten Playthrough verzweifelt. Es geht alles quasi noch ganz ruhig los. Am Anfang steht man mit Luis im unteren Stockwerk von diesem zweistöckigen Haus. Ashley hat sich irgendwo versteckt in der Cutscene noch. Auf dem Tisch liegen schon ein paar so Utensilien. Also ich musste jetzt nicht nur mit meinen 15 Pistolenschuss in den Kampf rein, aber sehr viel mehr hat es auch nicht gegeben. Und was ich ganz nett fand oder ganz auch weird fand, auf einem der Tische liegt dann so ein gelbes Brett, so drei gelbe angemalte Bretter, die man benutzen kann, um eins der drei Fenster im Erdgeschoss zu verbarrikadieren, damit die da wenigstens nicht rein können. Und das ist halt einfach 1:1 ein Element, das die aus dem Remake von Resident Evil 2 übernommen haben, das es ja im Original Resident Evil 4 nicht gab. Die Bretter sehen sogar exakt so aus. Also da hat Leon noch so ein bisschen Erfahrung vom Polizeirevier damals, wie man mit wenig alten Brettern ein Fenster so vernagelt, dass da weder Zombies noch Ganados durchkommen. Das ist ihm nochmal zugute gekommen jetzt anscheinend bei dieser Belagerung.
Ich finde das irgendwie so lustig. Diese Herstellungsfirma stellt entweder Lootfässer her oder Zombie-Weghaltungsfensterbretter. Das finde ich irgendwie witzig. Es ist ein Element, das ich ja tatsächlich eher woanders schon herkenne. Das ist ja vor allem, ich weiß nicht, wann das der erste Zombie-Modus war, aber du hattest vor allem bei Call of Duty 5, also dem Ersten Weltkrieg, wo man aus der Sicht, ich weiß nicht mehr genau, welcher Fraktion man kämpft, aber das hatte ja den ersten Zombie-Modus, und da hattest du vor allem auch diese Bretter, die du vor bestimmte Fenster halt knallen konntest. Müsste man mal durchgehen, wie vielen Spielen das vorkommt, Fenster zuzunageln und quasi diese Eindringungsstellen unschädlich zu machen. Aber ja, die sind sehr, sehr wichtig in diesem Kampf, genau.
Im Original gab es ja durchaus so Möglichkeiten, dass man zum Beispiel Regale vor ein Fenster schiebt. Das kann man hier auch machen. Noch, ja. Genau. Aber diese Bretter sind jetzt eben so ein neues Element aus dem Remake vom zweiten. Genau, und dann dringen eben am Anfang über diese drei, beziehungsweise dann nur noch zwei Fenster nach und nach immer mehr Ganados in die Hütte ein und es wird immer schwerer, die draußen zu halten, weil die Frequenz schon ziemlich steigt. Also die werden schon immer mehr und mehr und Luis ist leider ein sehr nutzloser Begleiter in dem Kampf. Ich finde den sogar sehr nervig, die meiste Zeit steht er rum, schießt gefühlt alle zwei Minuten einmal auf einen, zieht manchmal so ein bisschen Aggro auf sich und das ist schon in Ordnung. Und wenn einem die Pistolenmunition ausgeht, was wirklich sehr nützlich ist, dann versorgt er einen mit Munition. Also man hat in diesem Hüttenkampf dank Luis wenigstens unendlich Pistolenmunition, die halt auch nicht das Gelbe vom Eis, aber immerhin. Und was mich aber sehr genervt hat, ist, dass Luis einem aus Griffen befreit. Wenn man irgendwie gepackt wird von Gegnern, dann schießt er auf die Gegner und plötzlich ist man wieder frei im Spiel. Und jedes Mal, wenn ich gepackt wurde, wollte ich gerade mit meinem Messer kontern, weil das ist ja manchmal sogar eine echt günstige Situation, die da entsteht von so einem Griff. Und gerade wo Leon die Messeranimation ansetzt oder vielleicht auch kurz davor, schießt Luis auf die Gegner. Und ich bin quasi wieder im Gameplay. Ich bin anfällig für Angriffe, check's aber gar nicht und hau im schlimmsten Fall mit meinem Messer blöd durch die Luft, weil ich gerade eben die Kontern-Taste noch gespammt habe, wie blöd. Und das hat mich nur verwirrt aus dem Konzept gebracht und gar nicht gut. Also echt keine gute Hilfe.
Wie ich dieses Spiel halt oft kritisiere, es ist halt an Stellen wirklich unausbalanciert und das müsste, ich bin mal auf weitere Kapitel gespannt, aber auch gerade auf Veteran ist das mit Abstand einer der schlimmsten Stellen. Die macht echt Spaß, aber die ist halt einfach total unausbalanciert. Also nicht, dass das unmöglich ist, aber es ist halt oft sehr unfair, weil du einfach auch nicht kontern kannst, wenn du von 8 Gegnern umzingelt wirst, weil alle Gegner, die quasi hinter dir stehen, dich treffen werden und du ja dann nach geradeaus abwehren kannst. Also das ist für diesen kleinen Raum viel zu voll und du kannst da eigentlich kaum was machen. Luis ist echt der Goofy, der überhaupt nicht hilft. Also er hat mir einmal Munition gegeben und das einzig Praktische, was er tut, und das ist unbeabsichtigt, dass er quasi Gegner auf sich lockt und du alle Gegner, die ihm zugewandt stehen, egal ob sie dich wahrnehmen, solange die auf ihn fixiert sind und du ihnen nichts tust, kannst du jeden Gegner, der ihn anguckt, stealthen. Egal wo er im Raum steht, du kannst jeden Gegner, der auf Luis guckt, kannst du wegstealthen. Und das war für mich bei meinem 5. Playthrough einer der ersten Möglichkeiten, da echt gut Land zu gewinnen, dass ich einfach jeden ermessert habe. Denn du wirst es halt total bereuen, wenn du nicht alle in dieser ersten Phase umbringst, weil du halt auch weitere Bretter brauchst, um weitere Fenster zuzumachen.
Genau. Ich habe da tatsächlich auch zum ersten Mal in dem Spiel echt Gebrauch von der Armbrust gemacht, weil da ich die nie benutzt habe, hatte ich noch meine ganzen Sprengladungen, die man so findet im Spiel und konnte da ein paar Stellen, so die Treppe, wo es hoch in den zweiten Stock geht und die Leiter in den zweiten Stock und am Fenster, habe ich immer wieder so ein paar Minen quasi platziert, Sprengbolzen, die auf Bewegung reagieren und die haben mir dann auch noch ein bisschen geholfen. Und nach einer gewissen Zeit, wenn man eben genug Gegner getötet hat, die dann noch zusätzliche Bretter droppen, damit man die anderen beiden Fenster zunageln kann, beginnt dann die Belagerung des zweiten Stockwerks. Und da kommen dann quasi Leitern, da gibt es dann zwei Stellen und über die Leitern klettern dann quasi neue Gegner in das Haus. Aber ich bin mir also keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, es spawnen sehr viel mehr Gegner in der Hütte, auch unten, wenn man nicht unten ist, als dort über die Leitern kommen können, weil ich finde, ab dem Moment wuselt es einfach nur noch in dieser Villa. Es ist verrückt.
Es ist ja tatsächlich interessant, ne, von der Architektur, du hast ja noch diesen kleinen Nebenraum, der ergänzt. Das ist quasi so ich weiß nicht, ob das eine Abstellkammer ist oder was das darstellen soll. Du hast halt einfach nur so einen Quadratmeter, ein kleines weiteres Zimmer und darin können auch Gegner spawnen. Ich weiß nicht, ob ich es in der Dunkelheit nicht gesehen habe, aber steht da eine Leiter? Sonst, wenn da keine Leiter steht, dann spawnen die auch einfach irgendwo mal neben mir.
Du meinst den Balkon wahrscheinlich, ne? So ein kleiner Anbau. Ja. Genau, da ist eine Leiter.
Die habe ich im Dunkeln überhaupt nicht gesehen. Das kann auch echt sein, dass es bei mir auf dem Fernseher viel zu dunkel ist. Also ich finde auch, das Level ist halt auch viel zu dunkel. Du hast es oft auch in Räumen, dass er zu spät die Taschenlampe anmacht. Hat mich jetzt nicht in den Szenen gestört. In der Szene stört es mich auf jeden Fall, dass man echt wenig sehen kann. Das meinte ich ja, ne? Du musst schon diese erste Gegnerwelle wirklich umbringen, damit du an diese Bretter kommst. Weil wenn du in dieser zweiten Welle, wo jetzt die Leitern kommen, die unteren Fenster nicht zugemacht hast, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie noch schlimmer ist. Und du musst jetzt ab dieser Szene wirklich Granaten werfen, draufhalten, dir die gute Munition nehmen und alles cheesen, was irgendwie geht. irgendwann habe ich nur noch gekontert. Das ist eine ganz furchtbare Szene.
Das ist genau das Problem gewesen. Ich bin ja schon mit sehr wenig Munition in den Kampf reingegangen. Die Gegner droppen dann natürlich ein bisschen was und so weiter. Ich habe mir allerdings meine Munition eben nicht gut eingeteilt. Die paar Schuss für die TMP und die Schrotflinte, die man kriegt, und die paar Granaten muss man sich echt fürs Finale aufheben. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Weil ganz am Schluss, wenn man dann lang genug durchgehalten hat oder genug Gegner getötet hat, ich weiß nicht genau, an welchen Faktoren das gemessen wird, schlägt unten quasi nochmal so ein Hammer, Schweinebärmann, eins von deinen Brettern ein, und dann ist da noch ein zusätzlicher Eingang, wo wieder mehr Gegner rein können, und natürlich hast du mitten im Gemenge noch diesen Schweinebärmann, der das alles nicht leichter macht. Und ich bin da echt an der Passage bei meinem ersten Playthrough Veteran sehr verzweifelt. Ich bin dreimal hintereinander gestorben, während ich, also immer hinten raus, ne, immer natürlich erst in der zweiten, dritten Phase der Belagerung, nachdem ich schon ein bisschen Zeit reingesteckt habe. Dann habe ich beim Händler irgendwie wirklich nochmal so meine ganzen Notfallschätze verkauft, so diese ganzen Edelsteine, die ich eigentlich irgendwo einsetzen wollte, damit ich mir wenigstens noch ein Heilspray kaufen kann, und habe es dann damit versucht. Das hat geholfen, aber es hat auch nicht gereicht. Und nachdem ich sechsmal an der Stelle, ich habe jetzt nachgezählt nochmal, als ich mir mein Videomaterial angeguckt habe, nachdem ich zum sechsten Mal gescheitert bin, bin ich dann nochmal komplett durchs Dorf zurückgelaufen. Ich bin so weit zurückgelaufen, wie einem das Spiel erlaubt, zurückzulaufen. Ich habe alles nochmal abgegrast, weil ich mir dachte, bitte, wenn ich nur mit einer Granate oder drei Schuss Schrotflinte in den Kampf gehen kann, hätte ich schon so den guten Vorteil. Aber nein, nix. Ich war leider viel zu gründlich beim Looten bis dahin, bis zu diesem Punkt. Ich habe nichts stehen lassen, alles mitgenommen schon und in den Wolf-Boss verheizt.
Das ist ja die Frage,
ne? Verzweifelt.
War da vielleicht der Wolf-Boss die falsche Priorisierung? Das könnte man sich fragen, weil da war wahrscheinlich viel zu viel Heilung jetzt im Verhältnis draufgegangen ist oder viel zu viel Munition, ne? Ich habe den quasi auf meinem normalen Playthrough habe ich den gemacht, das war kein Problem, und auf einem normalen Playthrough ist das Haus auch vollkommen okay. Es ist schon schwer, man stirbt schon, aber bei Veteranen ist das Ding jetzt echt unfair, und faszinierend, dass du nochmal rausgelaufen bist, weil ich habe mich mit dem, was ich halt hatte, geguckt, wie ich da zurechtkomme. Und du hast ja auch das Problem, du kriegst zwar Herstellungsmaterialien, aber damit kannst du auch nicht alles herstellen. Und ich finde auch, das Scharfschützengewehr macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn in diesem Raum, ne? Einfach weil das zu lange dauert, dann ins Visier zu gehen und so.
Ist schwierig. Ich hab's auch teilweise dann benutzt, aber das ist schwierig, dass man da trifft, bevor man Treffer kriegt. Zumindest mit der Controller-Steuerung. Da habe ich so Videos gesehen, dass man mit der Maus sehr viel schneller und präziser arbeiten kann. Aber ja, das war schon echt krass.
Ich wollte nur ergänzen, das ist nämlich das, wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dieses Spiel möchte dir ja Bewegungsmöglichkeiten geben, aber viele dieser Bewegungsmöglichkeiten machen halt überhaupt keinen Sinn. Weil du hast zum Beispiel diese Möglichkeit, dass du ja vom ersten Stock ins Erdgeschoss springst, wenn aber unten schon alles voll ist, dann wirst du sofort getroffen. Das macht halt keinen Sinn. Ab einem gewissen Punkt ist es halt wirklich, dass du Crowd Control beherrschen willst, dass du wirklich guckst, dass du so einen Roundhouse-Kick hinkriegst, damit wirklich alle am Boden liegen. Und irgendwann stand ich da oben nur noch. Also entweder habe ich auf der Treppe gekämpft, damit die halt wirklich immer diesen Effekt haben, dass die runterfallen. Oder ich habe wirklich alles mit Granaten und Blendgranaten zugeworfen. Und ich weiß nicht, ob das auf Zeit basiert, aber ich habe zum Beispiel den Schweinekuh, wie auch immer man wir den jetzt mittlerweile nennen, den habe ich nicht besiegt, aber ich habe ihn zurückgeworfen, und dann war quasi das Spiel gesagt, okay, das reicht mir, Szene hast du absolviert. Also ich weiß nicht, an welchen Kriterien das liegt, wann das vorbei ist.
Kann sein, aber ich weiß es auch nicht, dass das wie am Dorfplatz ist, dass du entweder eine gewisse Zeit überleben musst oder eine gewisse Anzahl von Gegnern tötest, während der Schweinekuhmann wahrscheinlich optional ist, genauso wie der Kettensägenkerl. Aber das wusste ich damals auch noch nicht. Ich dachte, ich muss den besiegen, damit das Ende getriggert wird, und bei mir war es dann auch tatsächlich so. Bei meinem siebten Mal, ich war so kurz davor, dass ich den Schwierigkeitsgrad runterstelle, aber Oha. Das wollte ich dann eben doch nicht machen. Oha. Bei meinem siebten Mal habe ich es dann echt geschafft. Ich habe die komplette erste Phase des Kampfes nur mit Pistole und Armbrust überlebt und mit Messer, damit ich in der zweiten Phase dann die stärkeren Geschütze habe. Und dann habe ich mich eben genau auf diesem kleinen Balkon verschanzt, von dem du geredet hast. Ich habe immer wieder die Leiter umgeworfen und durch diesen kleinen Türrahmen durchgeschossen auf die Leute, die zu mir gekommen sind, und wieder Leiter umgeworfen und wieder rausgeschossen, bis eben dann der Schweinebärmann kam. Den habe ich dann auch gleich mit Schrotflinte begrüßt und eine Granate hinterher geworfen. geworfen und dann lag er so an die Wand gelehnt und ich konnte ihn mit dem Messer finishen. Dann war der zum Glück auch sehr schnell tot. Da hatte ich auch ein bisschen Glück. Und dann war es tatsächlich vorbei. Dann stößt plötzlich Ashley eine Tür auf. Ich weiß nicht, welche Tür. Ich weiß nicht, woher die Tür plötzlich kommt. Aber auf jeden Fall stößt sie plötzlich eine Tür auf und sagt, hey, ich habe einen Ausgang gefunden. Und dann beginnt eine Cutscene. Die rettende Cutscene aus Ashley dieser Situation.
Ex Machina. Ja. Wie viele Ex Machinas in diesem Spiel? Es gibt, ich hasse es echt, dass ich mir für 30.000 diese Koffererweiterung gekauft habe. Ich habe es im normalen Playthrough gelassen, weil ich ja eh immer nur das brauche, was ich dabei habe. Und alles, was überfällt, verkaufe ich wieder. Ich habe sie mir diesmal gekauft. Ich bereue es, ich hätte es anders investieren müssen. Also das war tatsächlich da ein Fehlkauf. Ich werde wahrscheinlich später mal eine Waffe kriegen. Aber so vom, also wenn ich noch mal ein Playthrough mache, weiß ich, dass ich mir die Koffererweiterung später kaufe und da tatsächlich eher mehr in Waffen investiere. Wie gesagt, ich empfehle euch in der ersten Phase wirklich alle Gegner zu stealthen, die hinter Luis stehen, weil das irgendwie eine ziemliche cheesy Taktik ist, die ich mit mir vereinbaren kann. Und dann ab der zweiten und dritten echt nur noch draufhalten. Und ja, dieser Balkon ist halt richtig cool, ne? Weil du kannst halt jede Attacke abwehren und dann Roundhouse kickend durch die Gegend gehen, bis dann der Ashley Ex Machina kommt. Gott sei Dank, ey.
Das war schon eine unglaublich harte Stelle. Ich war so froh, als ich die geschafft habe. Jo,
Hast du die auch mittlerweile auf Profi gespielt?
Ja. Habe ich auch auf Profi geschafft. Ehrlich gesagt nicht sehr viel schlimmer. Ich habe das Gefühl, Profi ist nicht oder zumindest kaum anders als Veteran, was den Schaden der Gegner angeht und so weiter. Vielleicht machen die ein bisschen mehr Schaden, vielleicht halten die minimal mehr aus. Ich könnte es aber nicht mal sicher sagen, ehrlich gesagt. Das Einzige, was bei Profi halt wirklich gemein ist, ist, dass es keine Quicksave-Punkte gibt und du musst immer bei deiner letzten Schreibmaschine anfangen, wenn du stirbst. Aber ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass das zumindest sehr viel schwerer ist als Veteran.
Wie gesagt, diese Szene bewerte ich als interessant, aber gleichzeitig auch als mega unfair. Also das ist, wie gesagt, weil es zu viele Gegner sind, ne? Das passt nicht zum Gameplay, aber ich bin auch froh, wenn ich sie hinter mir habe. Die fand ich im Original besser. Wie gesagt, ne, 8 Sachen kriegen sie hin und die 9. verkacken sie manchmal in diesem Remake.
Ich finde die grundsätzlich eigentlich echt ganz cool, aber dass die diesen optionalen Boss direkt davor setzen, fand ich schon vom Balancing her krass. Weil hier 2 Stellen, in denen man wirklich Heilung und Munition rausballert, wie bescheuert, direkt hintereinander packen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob man den Wolfsboss mit einer einzigen Blendgranate töten könnte. Ich hatte keine und konnte keine craften. Ich habe es bis heute nie getestet. Könnte funktionieren, ne? Ist ja auch nur ein Wolf mit einem Tentakel. Naja.
So kannst du deinen Gegner halt kleinreden. Das ist eigentlich auch nur ein Wolf mit einem Tentakel drin, genau.
Genau. Aber auf jeden Fall ist er halt ein unglaublicher Bullet Sponge. Und diese 2 Passagen, auch wenn eine davon optional ist, direkt aneinander zu packen, ist schon gemein, auf jeden Fall.
Deswegen. Ich fand die auf normal besser. Also das hätten sie besser ausbalancieren müssen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal auf Profi spielen werde. Aber ne, Schwierigkeitsgrad runterstellen, das erlaubt auch wenn überhaupt nur Callisto-Protokoll. Auch wenn ich es tatsächlich da auf normal durchgespielt habe, auch wenn dieser Bosskampf ganz, ganz grausam ist. Aber das ist eine ganz andere untere Liga.
Naja, genau, dann flüchtet man eben gemeinsam, Leon schießt dann noch so eine Kette durch, damit so ein schweres Holztor runterfällt und ein Verfolger noch zerquetscht, die anderen sind abgeschnitten von einem und dann beginnt Ashley nach der ganzen Aufregung zu husten und Luis stellt ihr dann so Fragen und beobachtet das und sagt dann so, ja, Leute, ihr seid mit Plagger infiziert, so Parasiten, die alle hier steuern und ich hatte auch einen, ich habe mir den schon selber entfernt, ich kann euch auch helfen, ich muss nur mein Equipment holen, so ungefähr, und dann verlässt er die Gruppe. Und das ist dann auch so ein Moment, wo die 3 quasi sich instant vertrauen. Ne? Nach der Scheiße, die gerade erlebt haben in der Hütte, sind alle Zweifel verflogen. Luis ist einer von uns, alles gut, holen Heilmittel, wir sind jetzt Freunde. Cool.
Ich fände es so lustig, wenn es irgendwie eine gemeinsame Sitcom mit Luis und Leon gäbe, worauf ich mich echt freuen würde. Und wenn es irgendeine Art von Vertrauenssituation gibt und dann Leon und Luis sich angucken und dann sagen, Leon, du weißt noch, die Hütte. Ja, okay, du warst mit mir in der Hütte dabei, ich vertraue dir. Wer mit mir in der Hütte war, dem vertraue ich.
Ja, genau so. Oh Gott. Man kriegt ja dann nach jedem Kapitel, das man abgeschlossen hat, so eine Statistik, die man sich angucken kann. Und ich habe das jetzt gerade nochmal nachgeguckt bei meinem ersten Playthrough. bei dem ich eben so oft gestorben bin, habe ich über 90 Minuten für dieses eine Kapitel gebraucht. Und ich finde das so witzig, weil heute schaffe ich das halt in unter 10 Minuten oder knapp über 10 Minuten vielleicht oder sowas. Ja, wirklich. Ich habe mittlerweile ganz schön sick geskillt. Also zumindest das Dorf kann ich echt schon ziemlich auswendig. Da schaffe ich echt jedes Kapitel mittlerweile unter 10 Minuten. Auf Profi 10 Minuten so.
Ja, dann aber, mach doch mal einen Speedrun.
Vielleicht mache ich das wirklich. Aber für Speedruns, ich weiß nicht, da bin ich nicht frustresistent genug. Aber ich könnte ein S-Plus-Rang-Tutorial wenigstens machen oder so. Dafür wird's reichen. Na gut. Aber auf jeden Fall 90 Minuten habe ich in dieser Hütte im Grunde hauptsächlich verbracht durch das ganze Sterben. Schon krass.
Ich habe leider eben nicht mehr gucken können, wie lange ich gebraucht habe. Ich habe unverhältnismäßig lang gebraucht. Also vor allem, weil ich jetzt auch auf Veteran eher selten sterbe. Natürlich ein bisschen häufiger als auf Normal. Aber in der Passage bin ich jetzt zu oft hintereinander gestorben, als wäre es tatsächlich ein Bosskampf. Und ja, ich würde die Hütte als einen Bosskampf betrachten. Als einen sehr unausbalancierten.
So ein bisschen. Es ist auf jeden Fall so das Kapitelfinale, das große. Ja, das stimmt. Ja, na schön. Kapitel beendet. Wir sind wieder fast bei einer Stunde. Das haben wir ziemlich gut drin mittlerweile vom Timing her.
Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute auch Schluss. Vielen Dank, liebe Steady-Leute, liebe Patreon-Leute, für euren Support. Ich hoffe, diese Reihe gefällt euch. Nächste Woche geht's dann mit dem nächsten Kapitel weiter. Genau. Ja. Passt. Machen
wir. Das stimmt, das ist korrekt. Lord Birdrider.
Eben. Na schön, Leute. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
Ciao, Leute. Und meidet die Hütte.